1 Milliarde Euro. So viel Geld lässt das Bundesverkehrsministerium für die Ladeinfrastruktur von schweren Nutzfahrzeugen springen. Ein super wichtiges Signal an die Branche. Die Fördersumme verteilt der Bund über 4 Jahre und 3 Töpfe und hat dabei sowohl Speditionen mit eigenem Depot als auch Investoren für öffentliche Lkw-Ladestationen im Blick. Der Run auf diese Fördergelder dürfte bald losgehen und damit stellt sich für viele Speditionen und Logistikunternehmen nun die Frage, wie geht es eigentlich mit der Ladeinfrastruktur? Wie gehe ich am besten vor und welche Anfängerfehler sollte ich vielleicht auch vermeiden? Für Logistikunternehmen sollte in jedem Falle klar sein, ohne ein ganzheitliches Konzept aus Netzanschluss, Ladeleistung, Skalierbarkeit und Betriebssicherheit lässt sich die Elektrifizierung von Fuhrparks trotz der Förderung wirtschaftlich nur schwer umsetzen. Und deshalb spreche ich heute mit einem Experten, dem dieses Thema ganz besonders am Herzen liegt, nämlich mit Marc Oertker von Greenflash. Das Unternehmen aus Essen versteht sich als Partner für integrierte Energiesysteme und ist in vielen aktuellen Logistikprojekten rund um die Elektrifizierung von Lkw-Flotten involviert. Mein Name ist Peter Schwierz, Sie hören den Podcast von Electrif und ich wünsche Ihnen jetzt eine erkenntnisreiche halbe Stunde mit Marc Oertker von Greenflash. Willkommen bei E-Mobility Insights, lieber Marc. Fun Fact zum Einstieg: Du bist ein 2-Meter-Hühne, spielst aber Tischtennis. Wäre Basketball nicht schlauer gewesen?
Ja, richtig. Ich habe in meiner Jugend viel ausprobiert. Handball, auch unter anderem einige Kampfsportarten. Aber ich bin beim Tischtennis hängen geblieben. Es gab auch kein Basketball bei uns im Dorf. Und ja, es hat mir auch trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlicherweise dazu sagen.
Hör schon die Bodenständigkeit raus. Du bist auch ursprünglich, das finde ich dann auch für unser Gespräch wieder interessant, Elektriker, später auch Elektromeister geworden. Wie landet man dann eigentlich plötzlich mitten in der Transformation der Logistik?
Also man macht das immer über mehrere Umwege. Ich glaube, keiner springt einfach direkt rein. Ich bin nach dem Elektromeister, habe ich dann auch viel doziert und Elektromeister ausgebildet. Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach diese Zusammenarbeit mit Menschen, die voranzubringen, sehr mag. Und dann bin ich in den Vertrieb gestartet. War irgendwie was, was mir auch Spaß gemacht hat. Und deswegen versuche ich jetzt auch immer mit all meinen Kunden schön auf Augenhöhe gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Doziert hast du an der Handwerkskammer?
Genau, Handwerkskammer Münster. Und da habe ich die Meisterschulen unterrichtet, die zukünftigen Elektrotechnikmeister.
Okay, und wann hast du so gemerkt, ey, das Thema E-Lkw, das wird größer, das ist mehr als nur so ein paar Ladesäulen aufstellen, weil wir sind ja mitten in so einem riesen Transformationsthema.
Als ich bei Greenflash angefangen habe, ging es noch. Da war das so ganz langsam im Kommen. Da gab es wirklich viele Vorreiter, die viele Tests gemacht haben. Und in dann meiner Laufbahn jetzt bei Greenflash habe ich gemerkt, boah, so langsam wächst das echt immer mehr. Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich genau in diesem Segment dann auch war, was gerade so extrem wächst. Und hatte dann auch zum Glück ein paar Kunden, die genau das benötigten, genau dahin wollten. Und da bin ich dann so reingewachsen immer mehr. Ja, und es macht einfach tierisch Spaß, diese Konzepte auszuarbeiten. Und so ist das dann irgendwie zusammengekommen. Gekommen durch eine glückliche Fügung.
Und was fasziniert dich an diesem Thema? Also ist es die Transformation oder ist es sozusagen dein Wissen auf sie anwenden zu können?
Viele Sachen. Einmal das Wissen. Ich bin gerne Elektriker. Ich lese mich da auch immer wieder gerne ein, kann, glaube ich, auch vielen vor Ort dann helfen, wo wirklich Themen sind, was zukünftig angepackt werden muss oder wie nachher auch Servicewartung aussieht. Grundsätzlich finde ich es einfach super interessant, was für immense Leistungen durch diese Kabel gehen, in diese Autos rein, in die LKWs und was da für riesige Batterien sind. Das sind einfach manchmal Größeneinheiten. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man das an Verbrauch, Haus etc. mal hochrechnet, was so heutzutage ein E-Actros hat. Und wenn man sich manchmal das so ein bisschen realisiert, das macht halt einfach sehr, sehr viel Spaß, an sowas mitzuarbeiten und dann auch einfach Firmen in Deutschland wieder nach vorne zu bringen, wieder unabhängiger zu werden, um einfach genau diesen nächsten Schritt, der gerade kommt, der einfach immer mal wieder zwangsläufig ist, gibt es irgendwelche Veränderungen im Markt, da zu unterstützen und an die Hand zu nehmen.
Wir wollen ja heute besprechen, wie der Strom zum E-Lkw kommt und ich habe es in meiner Anmoderation schon gesagt, wir haben jetzt dieses Förderprogramm des Bundes, das heißt, da kommt jetzt richtig Musik drauf. Warum ist das Thema E-Lkw gerade jetzt für so viele Logistiker so akut? Also ist das nur die Förderung, ist das nur der Dieselpreis, der natürlich auch exorbitant ist, oder ist es die Summe der Teile?
Ich glaube, es ist eine große Summe der Teile. Es gibt einige Firmen, die haben schon was gemacht, die sind schon dabei, haben schon sich Konzepte ausarbeiten lassen, dass man dort auch wirklich starten kann. Muss man fairerweise dazu sagen, sind jetzt auch nicht so, dass die dann irgendwie einen Rückschritt gemacht hätten, auch ohne diese Förderung, sondern diese Förderung war dann wirklich so ein Wachrückler und die kamen dann auf mich zu und sagten, können wir jetzt nochmal 2, 3, 4 Standorte aufnehmen, die würden wir direkt dann auch mitmachen. Also es ist natürlich ein großer Push dort. Es gibt ganz, ganz viele LKWs, die können sehr, sehr gut elektrifiziert werden und es ist wirklich eine Riesensumme, ne? Einmal die Dieselpreise, die aktuell herrschen, jetzt noch eine Förderung und auf einmal kommt halt wirklich sehr viel Dynamik in das ganze Thema rein. Ganz viele gucken sich um und machen sich natürlich extrem Gedanken darum, wie kann ich das jetzt, mein Businessmodell in den nächsten Jahren noch weiterfahren, ne?
Dann kommt noch die Mautbefreiung natürlich dazu in Deutschland. Wenn du jetzt so auf deine Kundenliste schaust und du bist ja im technischen Vertrieb, wer beschäftigt sich denn von den Speditionen heute schon wirklich ernsthaft damit? Also kann man das clustern? Sind das bestimmte Gruppen? Und wer eher noch gar nicht? Und vielleicht noch ergänzt, ist da eher Aufbruchstimmung oder ist da auch zum gewissen Teil Überforderung?
Man merkt so ein bisschen, es sind wirklich auch größtenteils Firmen mit kurzen Entscheidungswegen, die noch ein bisschen schmaler gehalten wurden. Das wird jetzt aber gar nicht auf eine Größe eigentlich gemünzt, sondern eigentlich, weil sie sich einfach strukturell dahin direkt auch entwickelt haben. Sobald die natürlich sehr groß, sehr viele Entscheidungswege haben, ist es einfach schwieriger, glaube ich, dort eine ganzheitliche Strategie manchmal anzubringen. Aber auch dort sind wir mit denen natürlich zugange und unterstützen die, aber auch natürlich auf einer anderen Ebene erstmal. Das heißt, dort reden wir dann erstmal übergeordnet über, wie können Sie das mit Ihrem ganzen Unternehmen, wo soll das Unternehmen hingehen, was für ein Potenzial hat das? Und bei anderen mit kürzeren Entscheidungswegen, dort spricht man hauptsächlich über Projekte und kommt dann über die Projekte immer weiter zu irgendwann Strombeschaffung und. Und so ist der Regelweg. Aber grundsätzlich durch die Bank weg betrifft es alle. Alle machen sich auf den Weg und ich habe immer das Gefühl, meistens liegt es eigentlich an dem Entscheider, an der Geschäftsführung, an dem, der das ganze Unternehmen leitet, ob er jemand ist, der wirklich auch mitgeht, der sagt, okay, ich möchte das jetzt. Es gibt natürlich auch einige ganz große, die sagen, wir können jetzt den ersten Schwung mal abwarten und dann können wir voll mit reingehen. Das ist wirklich sehr bunt gemischt alles, ne?
Und dann ist ja so dieser klassische Henne-Ei-Moment ist ja im Grunde für viele Logistiker, vermute ich zumindest, kaufe ich jetzt eigentlich zuerst den E-Lkw oder beschäftige ich mich zuerst mit der Ladeinfrastruktur? Was würdest du denn raten?
Ich würde ehrlicherweise sagen, macht mal ein Konzept, guckt, was bringt mir das, was kostet das mich an meinem Hof, damit man darauf auch natürlich eine Wirtschaftlichkeit betrachtet. Grundsätzlich, viele wollen immer erst eins fertig haben, bevor sie ans andere gehen, aber es ist immer beides gleichzeitig. Bis die LKWs da sind, muss die Ladeinfrastruktur da sein, die aber einfach dann aus einer Impulshandlung nachher ganz schnell aufzubauen, ist auch nicht der richtige Weg. Da sind ganz viele Schritte, die noch zu gehen sind, mit dem Netzbetreiber, mit Bauamt, und, die man natürlich irgendwie berücksichtigen muss. Deswegen muss man beides eigentlich parallel frühzeitig angehen.
Und was erlebst du da jetzt so rein praktisch in den Gesprächen? Also gibt es auch Unternehmen, die, wie du beschreibst, im Grunde typischerweise falsch anfangen?
Es gibt viele, die haben natürlich das ganze Thema, was sie einfach sehr, sehr gut beherrschen, wo wir auch dann nicht so tief reingehen. Das ganze Thema quasi LKW, Maut, wie viel Mautanteil hat man, was bringt uns das ganze Thema? Das ist teilweise sehr, sehr tief schon ausgearbeitet, sehr tief fertig und dann nehmen die natürlich für den Strompreis erstmal einen Basiswert. Wir kommen dann meistens erst dazu, wenn wirklich die Entscheidung getroffen ist und dann merken die natürlich, oh, das ist ja doch noch besser als eigentlich angenommen. Das ist natürlich immer eine sehr gute Ausgangslage, aber bei vielen, wo wir natürlich in Gesprächen sind und gerne unterstützen würden und auch merken, dass der Pain da ist und dass in Zukunft auch große Probleme auf sie zukommen, dann eher ablocken und sagen, okay, nee, wir wollen jetzt erstmal wissen, ob wir das überhaupt machen wollen, ob wir überhaupt einen E-Lkw kaufen und ob der für uns wirtschaftlich ist. Und dann sagt man ja, aber wenn ihr mit uns jetzt auch einfach mal guckt, was bringt euch das, wenn ihr jetzt diesen Standort komplett fertig von eurer Seite gerechnet habt und danach merkt ihr, okay, wir kriegen gar keine Anschlusskapazität, wir kriegen gar keine Anschlussleistung vom Netzbetreiber, wir dürfen hier gar nichts und können hier gar nichts aufbauen, dann fängt halt alles wieder von vorne an. Und das muss eigentlich oft übergeordnet in einem breiten Fächer erstmal ausgeprüft werden, welche Standorte sind denn attraktiv für uns.
Ich höre so ein bisschen raus, und das sagte ja auch bei Greenflash, dass man eigentlich gar nicht über Ladeinfrastruktur per se redet, sondern über Energiesysteme, ne? Also, dass man das ganze Thema möglichst früh, möglichst ganzheitlich betrachtet.
ich rede auch mit einigen Logistikern, die sagen auch, damals, vor ein paar Jahren, haben wir wirklich geguckt, ein Logistikzentrum muss nah an der Autobahn sein, die müssen kurze Wege haben, die ganzen Lkw-Fahrer. Heutzutage gucken wir beim Standort auch, was haben wir für Anschlussleistung, was kann uns der Netzbetreiber geben. Und da merkt man schon, wo das ganze Thema anfängt. Es fängt beim Netzanschluss an, wie viel kann uns der Netzbetreiber geben, wie viel Ladeinfrastruktur können wir denn da aufbauen. Dann geht es natürlich weiter mit Eigenerzeugung, PV-Anlage, welche Größe macht Sinn, was habe ich für Stand- und Ruhezeiten, wann habe ich Ladezeitfenster, kann ich vielleicht ganz viel eigenständig von diesem PV-Strom vertanken und habe da natürlich eine Sicherheit mit. Und dann das ganze Thema natürlich Batteriespeicher, Lastspitzenkappung, um die ganzen Strompreise dann wieder hinten raus natürlich zu drücken. Und dann hat man irgendwann natürlich ein super schönes Energiesystem. Das setzt sich nachher noch aus Reststrommengen, die man einkaufen kann und, und. Also dann hat man irgendwann so ein großes Potpourri, was ziemlich viel verschiedene Bauteile hat. Und zusammen ist es dann wieder ein Energiesystem, was dann aber auch sehr, sehr gut aufeinander arbeiten muss, um einfach für den Standortleiter, für das Unternehmen den größten Mehrwert dann liefert.
Du sagst Potpourri, man könnte auch wieder in diesem Bild des Puzzles bleiben. Vielleicht kannst du uns diese einzelnen Teile von so einem Energiesystem mal ein bisschen genauer beschreiben. Also nehmen wir mal an, Logistiker, 50 Fahrzeuge, 2 Depots, will jetzt umstellen und denkt sich, okay, ich bestelle jetzt LKWs und Ladeinfrastruktur, dann wird das schon irgendwie gehen. Aber so genau geht es ja nicht. Wie gehe ich da vor?
Meistens fangen wir immer erstmal an mit dem Lastgang. Das heißt, wir holen uns erstmal den Lastgang vom Gebäude. Ist es manchmal nur eine Trockenhalle mit ein bisschen Beleuchtung, dann ist das alles überschaubar. Dann haben die vielleicht noch ein paar Elektrostapler, alles nichts Wildes. Und dann haben wir schon mal erstmal den Lastgang, den wir natürlich da drauf legen, weil der vom Gebäude ja sowieso da bleibt. Dann geht man natürlich weiter und guckt, was macht denn der Netzanschluss? Was haben wir für ein Trafo? Wie viel Leistung kriegen wir aufs Gelände? Wie viel hat uns der Netzbetreiber gegeben? Ist das sofort absehbar, dass das viel zu wenig ist? Dann kann man gemeinsam direkt auf den Netzbetreiber zugehen. Einstellen, ihn nachfragen. Manchmal sind die Kontakte auch sehr gut, dass man sagt, was kannst du denn hier? Kannst du mal bitte für uns einfach das Netz einmal gucken, was wir ziehen könnten, bis wohin kannst du gehen? Weil wenn das halt nicht geht, muss man natürlich frühzeitig schon direkt intervenieren und gucken, wo die Reise hingeht. Dann ist einfach der nächste Schritt, dass man mit dem Logistiker sich hinsetzt und seine Routen plant. Dass man sagt, okay, wann ist welche Route, welchen LKW hast du, wann sind die Standzeiten, wie lange sind die? Und darauf dann natürlich so einen neuen Lastgang formt, was auf sein Bedürfnis dann natürlich angepasst ist. Es gibt welche, die haben natürlich extrem lange Standzeiten von 12 Stunden. Das heißt, die haben nur eine Schicht, die rausfährt, auf dann ihrem Verteilerfahrzeuge etc. dann nachher wiederkommt und dann stehen die extrem lange. Es gibt welche, die haben ganz kurze Zeiten, dass sie wirklich in einer Dreiviertelstunde wieder voll sein müssen und darauf bauen wir dann den Lastgang auf. Erschreckenderweise ist es besonders bei Trockenhallen, merkt man das dann immer sehr stark, dass der Stromverbrauch sich auf einmal um das 3-, 4-, 5-fache erhöht direkt und die Lastspitzen sich natürlich auch ver-4-5-fachen, weil man mit so einem 400 kW Lader oder Dispensersystem extrem viel Leistung auf einmal verlädt. Und dann haben wir quasi vorne alles zusammen und dann gucken wir hinten, was können wir jetzt bei dir machen, damit du genau diese Kosten, die jetzt entstehen würden, wenn du es einfach genauso baust, wegfallen. PV-Anlage, Batteriespeicher mit all seinen Features, die er dann hat, mit Lastspitzenkappung, Eigenverbrauchsoptimierung, dynamischer Stromeinkauf etc. Das simulieren wir dann. Wir bauen einen sogenannten digitalen Zwilling nach, bei uns in der GreenCore AI, wo wir dann genau auf das letzte Jahr, auf die Lastgänge durchsimulieren, im 15-Minuten-Takt PV-Anlage, Batteriespeicher fahren lassen und daraus dann nachher eine Entscheidungsgrundlage treffen zu können, um zu sagen, okay, jetzt mal angenommen, du brauchst 2 400 kW Lader, hast noch eine PV-Anlage von roundabout 800 kW Peak, vielleicht auch noch 1 MW oder ein bisschen größer und dann kommt meist noch ein Speicher dazu, bei den Größenordnungen aus dem Kopf heraus, durch ein paar Projekte, die ich gemacht hatte, hätte ich jetzt gesagt, so 750 Kilowattstunden Speicher mit einer C-Rate von 0,5 würde dann nochmal dazukommen. Und dann hat man so ein ganz gutes Energiesystem aufgebaut, was dann die Stromkosten auch um bis zu 70% reduzieren kann am LKW im Durchschnitt übers Jahr gerechnet. Und das ist dann ein Riesenimpact einfach, ne?
Also die Geschichte dahinter ist ja im Grunde die, dass ich dem eigenen E-LKW den Strom so günstig wie möglich auch zur Verfügung stellen möchte, damit das ganze Thema wirtschaftlich funktioniert. Sprich, günstigen, eigenerzeugten PV-Strom möglichst viel davon dann in meine LKWs zu bringen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, ihr baut praktisch nie nur Ladeinfrastruktur, oder?
Wir haben natürlich mal Anfragen oder auch für Kunden, mit denen wir ja lange zusammenarbeiten, dann machen wir das. Aber ich sag mal, in 98% der Fälle gibt es das bei uns nicht, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass das ja nicht hilft. Also es bringt einen nicht nach vorne, es bringt das Unternehmen nicht nach vorne. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, ich möchte jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber in den Großteil der Fällen ist es einfach ratsam, dort das System zu erweitern. Und man sieht es ja an der Förderung, die jetzt rauskommt, die soll Netzanschluss, Batteriespeicher auch mit fördern. Und da merkt man natürlich auch, dass essentiell dafür ist, einfach um das Netz zu schonen, um seinen Geldbeutel am Ende auch zu schonen. Und deswegen finde ich das auch total gut, dass er mitgefördert wird, weil er gehört zur Ladeinfrastruktur langsam schon fast dazu.
Das heißt aber auch, der eigentliche Gamechanger ist gar nicht so sehr der Ladepunkt selbst, sondern die intelligente Vernetzung dahinter. Und das ist ja eigentlich auch euer Kerngeschäft, oder?
Also es ist wirklich, dass man einfach auch in die Zukunft versucht zu gucken, dass man sagt, wie sieht der nächste Tag aus? Wie viel Sonneneinstrahlung haben wir? Was haben wir prognostiziert für eine Stromerzeugung von der PV-Anlage? Wann kommen die LKWs an? Wann haben wir welche Ladefenster? Wie war vielleicht der Tag vorher oder vor einem Jahr? Wann werden die Gabelstapler geladen und. Und genau das prognostizieren wir immer bei einem Kunden, um natürlich dann einen Batteriespeicher maximal effizient zu fahren. Oder auch zu wissen, wenn zum Beispiel ein LKW kommt und jetzt steht der 12 Stunden, angenommen, er kommt irgendwie um 12 Uhr und um 3-4 Uhr am nächsten Morgen ist erst die nächste Tour, dann bringt es uns ja nicht so viel, den sofort voll zu machen. Das heißt, wir gucken, wann haben wir einfach den günstigsten Stromtarif, vielleicht am Spotmarkt, am Apex, oder kriegen wir noch Sonnenstunden dazu und. Das heißt, dass man immer dieses ad hoc sofort ist dann einfach nicht mehr dienlich, nicht mehr gut, und da muss man dann genau eingreifen, und das machen wir, indem wir halt alles einmal regeln können, steuern können, aber auch eine extrem gute Basis haben, Datengrundlage haben von diesem Standort und dann natürlich mit äußeren Einflussfaktoren wie Apex, wie Sonnenstrahlen etc. wissen, was kommt gerade auf uns zu, und dadurch haben wir natürlich eine extrem gute Spielfeldwiese, um dort natürlich das Maximum rauszuholen.
Wenn ich das so höre, dann habe ich aber auch das Gefühl, dass ja nicht ein Projekt ist wie das andere, ne? Also die Gegebenheiten, die Routen, die Einsatzzwecke der elektrischen LKW sind ja bei jeder Spedition, bei jedem Logistikunternehmen irgendwie anders. Die kommen immer zu anderen Zeiten und zu anderen Mengen. Also wie entscheidet denn da euer System, was jetzt für diesen Einzelfall gut ist? Also musst du da selber als Mensch noch viel Gehirnschmalz reinstecken oder sind eure Systeme da so intelligent, dass sie das immer wissen?
Ah, ich glaube, der alles weiß, ist immer weit voraus. Wir wissen auch nicht alles, aber sehr viel, muss man einfach dazu sagen. Dadurch, dass wir so einen digitalen Zwilling gebaut haben, dass wir uns mit dem Kunden lange hingesetzt haben, die Ladefenster schon mal vordeklariert haben und dann natürlich im Bau, sowas ist ja auch nicht innerhalb von ein paar Wochen gebaut, sondern auch natürlich in der Zeit schon mal einen Controller haben, schon mal erste Bausteine fertig haben und dann noch mehr Daten sammeln und natürlich langfristig immer mehr Schnittstellen bekommen. Also ganz, ganz viele Systeme, auch LKWs und. Routenplaner greifen immer mehr auf Schnittstellen zu, die wir natürlich langfristig auch immer mehr abrufen können. Und dadurch wird die Datengrundlage einfach besser, dass man weiß, wann kommt welcher LKW, mit welcher Restkapazität kommt er dort an. Und dadurch können wir natürlich dann immer genauer, immer besser werden. Natürlich gibt es immer einen Worst Case. Das heißt, dass wir immer irgendwo noch mal ein bisschen Puffer zurückhalten, dass man natürlich auch immer noch mal schnell agieren kann. Das gehört natürlich auch irgendwo immer dazu.
Das heißt ja im Grunde für mich aber auch, dass der Fuhrparkmanager, und das war ja schon, sage ich mal, bei der Elektrifizierung der Pkw-Flotten so, im Prinzip zu so einer Art Energiemanager wird, ja, auch wenn ihm die Software da heutzutage viel abnimmt. Also der Logistiker, und das ist ja dann das Bild, ist künftig ein Teil des Energiemarkts. Das ist ja ein fundamentaler Rollenwechsel eigentlich, wenn man das mal weiterdenkt.
Das ist so, ja. Also das merkt man auch immer mehr. Es ist ja, man kann es ja so ein bisschen runterrechnen. Am Ende war ja vorher im Diesel steckte die Energie. Man kann es natürlich auch runterrechnen auf KW etc. Und jetzt vertankt man die in ein LKW mit einer entsprechenden Speicherung. Die können das Netz entlasten auch einfach, ne? Das muss man sagen, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Wenn man sich ja zum Beispiel den 1. Mai anguckt, was dort am Apex los war. Wir hatten über eine Stunde den größten Negativpreis. Das war unten sehr abgeflachte, sagen wir mal, weil einfach nicht mehr geht. Und genau zu solchen Zeiten brauchen wir LKWs, die diese Leistung abnehmen, die vertanken. Und ist auch immer mehr in aller Munde in dem Logistikbereich. Bidirektionales Laden ist natürlich auch, gibt es viele Überlegungen in dem Bereich, weil irgendwann hat man natürlich eine extreme Speicherkapazitätsmenge an den Standorten stehen, on the road sowieso, aber es gibt auch einige, die stehen, die laden, die nicht so oft eingesetzt werden und da ist natürlich dann auch wieder enormes Potenzial da und das ist ja das, was wir dann auch immer beim Kunden versuchen oder auch hinkriegen, muss man fairerweise dazu sagen, dass wir genau dieses Netz entlasten, weil wenn der Strompreis an der Börse gerade sehr günstig ist, dann ist das eine Überkapazität. Wir wissen gerade in Deutschland nicht, wohin mit dem Strom und dann müssen wir genau solche großen Verbräuche dazu schalten und diese hochfahren, um das Netz zu entlasten und günstig Strom einzukaufen in der Zeit.
Und trotzdem haben doch vermutlich viele Mittelständler, auch wenn sie jetzt hier viele Chancen hören in unserem Gespräch, vermutlich auch das Gefühl, boah, das klingt jetzt aber schon auch irgendwie anstrengend. Also wie nehmt ihr den Kunden da auch die Angst, diese Reise oder diesen Weg zu gehen?
Bei uns läuft alles automatisiert. Wir haben ein Energy Asset Management, das kommt jährlich vorbei, guckt sich immer vorher die ganze Anlage an, gibt Berichte ab, dass man einfach auch selber weiß, was ist in meiner Anlage passiert, dass man nicht einfach nur, man hat jetzt eine Anlage und die läuft, sondern man geht wirklich dann explizit drauf ein, erarbeitet nochmal Verbesserungspotenzial, wo kann die Reise hingehen, was kann gemacht werden, kann man selber nochmal was tun oder müssen wir nochmal etwas erweitern, verbessern etc. Und das wird jedes Jahr gemacht. Also wir nehmen den Kunden dann schon durchgehend mit an die Hand und lassen ihn dort nicht im Stich. Und gleichzeitig hat er natürlich entsprechende Oberflächen bei uns, wo er den ganzen Tag live drauf gucken kann, wo er live sein ganzes System sehen kann. Wo geht gerade der Strom hin? Geht er in den LKW, ins Gebäude? Wie ist der Netzanschlusspunkt? Wird eingespeist? Wird bezogen? Macht die PV-Anlage was? Also das ist dann ein sehr, sehr großer Datensatz. Natürlich in Dashboards vorne runtergebrochen. Man kann aber hinten sehr, sehr tief reingehen in viele Excel-Tabellen. Und wir nutzen das natürlich auf der anderen Seite genauso, um Service und Wartung mit dem Kunden gut abzustimmen, um frühzeitig zu erkennen, wenn ein Fehler passiert ist, um dann natürlich auch dann teilweise proaktiv auf den Kunden zuzugehen und zu ihm zu sagen, ey, wir kommen morgen vorbei, das und das ist passiert, nur dass du schon mal Bescheid weißt und dann regeln wir das auch. Das heißt, wir wollen ihm natürlich möglichst viel abnehmen auch.
Von Elektro-Trucker Tobi Wagner hört man ja in seinen Videos und Talks, er ist auch viel zu Gast auf unseren Panels schon gewesen, dass sich der E-LKW immer dann am besten rechnet, wenn er aber viel fährt. Ja, also immer schön Strecke machen, immer schön fahren und laden. In dem Fall, über den wir hier reden, wo Fahrzeuge ins Depot kommen, ist das ja aber gar nicht der Fall. Also kann man auch schon, ich sag mal, so ein paar Praxistipps an die Hand geben. Ja, geht es nur auf der Mittel- und Langstrecke durch die Mautbefreiung, den E-LKW wirtschaftlich zu betreiben? Oder würdest du sagen, das kriegt ihr mit dank eurer Systeme vielleicht auch auf der Kurzstrecke hin?
Also das würde ich genauso unterschreiben. Ein LKW, der quasi auch viel öffentlich lädt, der muss viel fahren. Ja, absolut. Der muss richtig viel Maut kostenlos mitnehmen, damit es sich rechnet. Weil natürlich unterwegs der Strom natürlich auch teurer einfach ist. Es sind halt oft einfach Ladeinfrastruktur, die will sich rentieren. Und die Betreiber selber kriegen den ja auch nicht immer geschenkt aus der Steckdose, wie man so schön sagt. Und dadurch, wie wir unsere Systeme aufbauen und die Kosten so immens minimieren können für den Kunden, sind auch andere Fahrzeuge natürlich rentabel für ihn. Es gibt ganz viele Depots, die haben ein, zwei LKWs für Kurzstrecken, wo die aus Fertigung, aus Produktion einlagern, rüberfahren. Die können den ganzen Tag hin und her fahren elektrisch. Sehr wenig Teile, die gewartet werden müssen, die kaputt gehen können. Dann hat er nachts wieder ein paar Zeiten, wo er einfach gar nicht gebraucht wird und dann einfach steht und sich wieder vollladen kann. Und am nächsten Tag ist er wieder komplett ready. Und dann gibt es natürlich ganz viel auch Anlieferung von Material oder Wegbringung. Das heißt, das sind dann wirklich sehr kurze Ladezeiten, die dann kommen. Die kann man da auch gut abfedern. Also das Depot ist auch wirklich, ich sag mal von bis, aber es ist halt immer eine Anlaufstelle für die LKWs. Es ist immer ein Ziel, da kommen die meisten hin und das ist halt das Schöne da, warum diese Verknüpfungspunkte einfach sehr gut immer sind.
Machen wir es doch mal praktisch, reden wir doch vielleicht mal über so ein paar Beispiele aus eurem Kundenstamm. Du hast mir von einem, ich glaube Sanitärgroßhandel war es, glaube ich, erzählt, wo die Fahrzeuge morgens rausfahren, also die LKWs, und mittags wieder reinkommen. Das klingt ja für mich, wenn ich an die Solarspitze denke, nach einem Idealszenario. Was kannst du uns da berichten?
Der Sanitärgroßhändler hat sich halt vorgenommen, wirklich Autos zu elektrifizieren. Er möchte in 10 Jahren eigentlich nur noch Elektrofahrzeuge auf dem Hof haben. Das sind jetzt auch keine 40 Tonner, das sind dann eher 12,5 Tonner, die dann umgestellt werden jetzt auf Elektro oder auch 7,5, wo die natürlich auch gucken nach Fahrzeugen, welche kann man gut nehmen. Das hat natürlich zur Folge, dass an den Rampen bei denen dann im Schnitt auch mal gerne 30 Fahrzeuge stehen und man im ersten Step irgendwo mit 10 anfängt. Und dann guckt man natürlich, was geht an PV-Anlage drauf. Und wie du gerade gut beschrieben hast, die sind halt irgendwo so 4-5 Uhr fahren die alle vom Hof. Dann sind sie weg und dann kommen sie irgendwann so 11 Uhr, 10 Uhr, je nachdem, 12 Uhr kommen sie wieder. Dann haben wir aber davor ein sehr großes Zeitfenster, wo wir eine Trockenhalle haben, wo wir kaum Bedarf haben. Das heißt, diese PV-Anlage muss schon sehr gut darauf angepasst werden, wie viele Fahrzeuge dort sind. Und da muss man dann einfach mit dem Kunden auch viel rechnen, viel durchgehen. Wir simulieren ganz, ganz viel, um zu sagen, was ist denn heute die richtige PV-Größe? Ist es wirklich ein Vollausbau oder ist es vielleicht auch die Hälfte oder zwei Drittel erstmal, weil du sonst so viel Strom erzeugst, den du einfach verkaufen musst. Und jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, das ist halt auch nicht wirtschaftlich. Es ist nicht der beste Case, den Strom zu verkaufen.
Da kommt vermutlich dann der Speicher ins Spiel, oder?
Genau, und dann kommt der Speicher dazu, der dann natürlich extrem gute Zeitfenster hat, um zu laden, um sich voll zu machen, um dann besonders im Abendbereich auch nochmal ganz viel abzudecken, ganz viel mitzunehmen. Also da merkt man schon eine immense Erhöhung der Eigenverbrauchsquote, teilweise eine Verdoppelung. Dann kommen auch wirklich größere Speicher zum Einsatz, weil wir einfach ein langes Totzeitfenster haben und dadurch sehr viel Leistung mitnehmen können und die über den Tag verbrauchen. Und dann haben wir auch schnell mal so einen Autarkiegrad von 70-80%, der halt für die gigantisch ist, ne? Dann hat man natürlich erstmal sowieso sehr geringe Kosten, aber wenn man 80% seines Strombedarfs nicht mehr abhängig ist, das bedeutet ja auch schon eine in der heutigen Zeit eine immense Freiheit, eine immense Planungssicherheit für diese Unternehmen.
Das klingt mir so ein bisschen so, als würdet ihr nicht nur Hardware verkaufen, sondern quasi Resilienz, Zukunftsfähigkeit, Orientierung, oder? Das ist ein ganz anderer Geschäftsansatz eigentlich.
Also so sehen wir es eigentlich auch. Wir lassen uns auch nicht auf Komponenten irgendwo runterbrechen, weil es gibt gute Komponentenhersteller. Wir machen natürlich auch ganz viele Tests mit denen, prüfen die, was können wir gut in unser System einbauen, wer funktioniert gut und darauf legen wir natürlich dann auch viel aus. Aber wir wollen natürlich Unabhängigkeit. Wir wollen, dass ein Unternehmen wächst, dass es die Chancen gerade, die da sind, erkennt und dann können wir einfach riesige Mehrwerte liefern. Planungssicherheit, Ausfallsicherheit, all solche Themen können wir dann natürlich irgendwie abdecken. Und je weniger man in der heutigen Zeit manchmal in so einer Waagschale hat, das merken jetzt alle auch besonders im Truck-Bereich, die immer ja irgendwo Diesel, ja, haben so einen Wert angenommen, der passt schon. Klar, wir haben Schwankungen drin, aber jetzt keine immensen. Und auf einmal haben wir die. Damals beim Ukraine-Krieg mit den Strompreisen, da waren die nicht auch betroffen, aber noch nicht so extrem. Muss man auch dazu sagen, weil die einfach viele noch gar nicht diesen riesigen Verbrauch haben, besonders Trockenhallen. Klar, wenn es eine Kühllogistik ist, die hat es auch schon hart getroffen. Aber dadurch sich jetzt so viel Autarkie reinzuholen, so viel Sicherheit, das ist auch schon ganz, ganz viel wert in der heutigen Zeit.
Und du hast mir auch erzählt, dass so viele bestehende PV-Anlagen, gerade die große Trockenbauhalle, die hat ja vielleicht schon eine, gar nicht mehr so optimal ist. Also muss man da bei manchen Projekten auch noch mal ran und das verändern?
Genau, also es gibt natürlich noch Altanlagen auch. Da treffen wir relativ oft drauf, weil einfach jemand, der damals auch in den ersten PV-Schwung mitgemacht hat, das waren dann auch welche, die da schon sehr nach vorne gedacht haben, ihre Chancen gesehen haben. Die rufen natürlich jetzt auch wieder an und wollen gerne auch wieder vorne mit dabei sein und nicht immer auf das nächstgrößere, bessere warten, sondern einfach sagen, okay, das ist jetzt marktreif, das ist gut, da gehe ich jetzt mit. Und die haben natürlich Dächer, da ist dann teilweise 18 Jahre eine PV-Anlage drauf, die sind nicht mehr perfekt, dann muss man natürlich eine Dachsanierung oder Regenerierung noch vornehmen. Das machen wir dann auch noch mit, dass wir so ein Rundumpaket machen, weil wir ja, wenn wir nachher auch eine PV-Anlage drauf haben, brauchen wir auch wieder ein funktionierendes Dach. Und so kommt dann immer eins zum anderen mit denen. Man muss halt immer so ein bisschen gucken mit EEG und allem, was auch dazugehört. Ne? Da gibt es natürlich auch, man darf da nicht komplett frei alles machen, aber auch da beraten wir den Kunden natürlich. Ne? Was hast du für Chancen? Was hast du für Möglichkeiten? Wie lange müsstest du noch warten? Was darf man heute machen, um da einfach gemeinsam auch einen Fahrplan zu machen? Ne? Also bei manchen Kunden haben wir wirklich den ersten Aufschlag, dass wir uns zusammensetzen, einen Fahrplan machen und auf einmal geht es um Fahrplan dann über 4-5 Jahre, weil einfach nachträglich immer wieder PV-Anlagen dann aus einer EEG rausfallen, weil dann wieder Sanierungen gemacht werden und dann arbeitet man das gemeinsam aus und das macht halt auch tierisch viel Spaß, einfach zu sehen, wie dann so ein Unternehmen sich auch für die nächsten 5 Jahre aufstellen möchte und sukzessive an Themen rangeht.
Also viele spannende Entwicklungen. Ich glaube, klar geworden ist letzten Endes, dass man erstmal verstehen muss, wie Energie an seinem Standort heute fließt, künftig fließt, optimiert werden kann, bevor man da investiert. Und dann ist aber sehr viel möglich. Und jetzt lass uns nochmal vom praktischen Kleinen ins große Bild schauen oder aufs große Bild schauen. Wenn du mal die nächsten 5 Jahre in den Blick nimmst, jetzt mit den Förderprojekten, die vor uns stehen und ja auch mit den E-Lkw, die alle in der Auslieferung sind, die Hersteller sind ja bereit, haben alle ihre Fahrzeuge jetzt vorgestellt und am Markt. Wie verändert sich aus deiner Sicht dann Logistik in den nächsten 5 bis, ja, sage ich mal, vielleicht auch 10 Jahren?
Ist schwer einzuschätzen für mich. Ich bin viel im Energiesystem, viel auf dem Depot unterwegs. Wie sich das wirklich so in dem ganzen Markt verbreitet, für mich schwer einzuschätzen. Ich glaube aber aus meiner Sicht, es wird sehr, sehr viele Fahrzeuge geben, die elektrifizierbar sind, die klare Start- und Endziele haben, wo sie nicht zwischendurch laden müssen. Die sind super einfach zu elektrifizieren und da sind einfach erste Ansatzpunkte. Und der ganze Rest wird sich mit Technologien, mit der Weiterentwicklung einfach dann herausstellen, muss ich ganz klar sagen. Das Beste wird sich meistens dann auch durchsetzen. Es wird Möglichkeiten für Langstrecke geben. Die Ladeinfrastruktur wird immer weiter ausgebaut, überall auf den Straßen. Ich glaube, wir haben eine immense Chance, das Potenzial zu nutzen, wieder unabhängiger zu werden, teilweise den Strom, die Stromüberkapazität, die da ist, mitnehmen, nutzen, dadurch natürlich auch extrem gute Preise hinzukriegen. Und ich glaube, da braucht es jetzt noch ganz viel Unternehmertum, ganz viele Leute, die coole Ideen haben, die neue Systeme denken mit Freiflächen, mit großen Netzanschlüssen, die an Autobahnen sind und da ganz viele Synergieeffekte haben und dadurch kann das Ganze dann natürlich nochmal gut gehebelt werden. Wie es im ganzen Branche aussieht, schwer für mich, das komplett einzuschätzen, aber wir haben viele Chancen und wir haben einen sehr, sehr großen Anteil, der elektrifiziert werden kann.
Da entstehen ja gerade auch in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern gerade spannende Kooperationsmodelle auch, ja, bis hin zum Depot und Ladeinfrastruktur Sharing, wo ihr, wie ich weiß, ja auch bei dem einen oder anderen Projekt mit integriert seid. Kann man auch sagen, dass da gerade auch so eine neue Form von Wettbewerb über Energiekompetenz entsteht oder anders gefragt, wird Energie künftig ein strategischer Faktor in der Logistik?
Ja, auf jeden Fall. Für die Standorte wird das essentiell werden. Ich habe das auch in verschiedenen Foren oder auch in verschiedenen Events, wo ich war, auch mitbekommen. Der Aufbruch ist da. Wie ich anfangs gesagt hatte, damals hat man geguckt, wo ist eine Autobahn, wo können wir gut drauf fahren, wo haben wir schnelle Wege. Jetzt gewinnt teilweise natürlich der, der nachher den großen Netzanschluss hat, der günstige Preise hat, der seinen Spediteuren, Nachunternehmern, die dort laden möchten, günstige Strompreise anbieten kann, um dadurch die besten Marktkonditionen einfach darzustellen. Und da geht der Markt einfach gerade hin. Und da gibt es super viele gute, innovative Ansätze, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und das wird, glaube ich, das nächste große Ding in der Logistik. Wer hat den großen Netzanschluss? Wer hat ein gutes System und kann dort günstige Preise anbieten, dass die Routen auch günstig werden, ne?
Dann möchte ich hier auf der Zielgeraden von E-Mobility Insights mit dir, Marc, den Spieß nochmal umdrehen. Wir machen es jetzt nochmal anders als Schlussfrage. Wir gehen mal 10 Jahre weiter und schauen zurück. Was werden wir dann unterschätzt haben bei diesem aktuellen Run auf Elektrifizierung der Lkw?
Ich glaube, wir werden zurückblicken. Es gibt welche, die sagen, gut, dass wir so früh angefangen haben. Es wird welche geben, die sagen, gut, dass wir es nicht gemacht haben. Und es wird einige geben, die sich einfach nur ärgern werden, weil sie einfach den Zeitpunkt komplett verpasst haben. Ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt gerade da. Jetzt müssen gerade bei ganz vielen ganz wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wo geht die Reise hin? Ich glaube, die auf nächsten Jahre zu vertagen, wird fatal werden. Und ich glaube, das ist so der Weg einfach gerade, ne? Man muss jetzt die Weichen stellen für diese Unternehmen oder die Unternehmen müssen für sich selber die Weichen stellen. Wo wollen wir hin? Woran glauben wir? Was ist unser Ziel? Und dann aber auch, wenn sie es machen, sofort richtig angehen. Nicht nur so halb gar irgendwie, sondern man muss dann auch schon wirklich einmal es wollen und in die richtige Richtung laufen.
Oder mit dem Tischtennis gesagt, der Ball muss übers Netz oder was gibt's da für Redewendungen?
Der Ball muss einfach rüber. Bei uns gab's gar nicht so viele Redewendungen, ehrlicherweise. Es wird erstaunlich viel rumgeschrien, das denkt man immer gar nicht beim Tischtennis, aber da es halt eher ein Einzelsport ist, regt man sich auch viel über sich selber auf.
Dann wollen wir hoffen, dass das in 10 Jahren dann doch nicht so viele Logistiker machen müssen, sondern alle jetzt in die Puschen kommen und elektrifizieren. Marc, ich danke dir sehr für das Gespräch und die Einblicke in diesen spannenden Markt rund um intelligente Energiesysteme für Logistik.
Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und wenn wir uns beim nächsten Event sehen, freue ich mich auch drauf.
Wenn man über E-Lkw spricht, redet man am Ende eben nicht nur über Fahrzeuge, sondern über Energie, Infrastruktur und die Frage, wie intelligent Unternehmen ihre Standorte künftig organisieren. Und genau das war heute, glaube ich, die spannendste Erkenntnis. Der Ladepunkt allein ist noch keine Lösung. Entscheidend ist das System dahinter. Ein Dankeschön geht an Marc Oertger von Greenflash für die Einblicke in eine Branche, die gerade mitten in einer ziemlich grundlegenden Transformation steckt. Und das zweite Dankeschön geht an Sie, liebe Gäste, fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne E-Mobility Insights und teilen Sie die Episode mit Ihren KollegInnen. Für die Lkw-Elektrifizierung empfehle ich Ihnen zudem noch unseren wöchentlichen Newsletter Electric Commercial, der Ihnen jeden Donnerstag alle News und Hintergründe zu elektrischen Trucks und Bussen direkt ins Postfach spült. Für heute sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ihr Peter Schwierz von Electriv.